Moin moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Major Talks, dem Podcast, der sich rund um die Welt des US-Sports dreht. Und wir fangen heute mit einem ganz besonderen Tag an, denn es ist ja schließlich Super Bowl Sunday. Und wann, wenn nicht heute, will man mit einem Podcast anfangen, der sich um dieses Thema dreht? Ich frage dich gleich, Bjarne, was verbindest du persönlich mit dem Super Bowl Sunday? Was macht diesen Tag für dich so besonders?
Ja, grüß dich erstmal. Dieser Tag ist einfach ein Legendentag, würde ich sagen, oder? Also was wir schon für Spiele in den letzten Jahren gesehen haben beim Super Bowl. Ich merke das auch richtig, die Anspannung steigt langsam. Also so die letzten Tage, wir haben uns ja viel damit beschäftigt mit dem Thema, wuchs das immer weiter und weiter. Und jetzt heute, ich kann es kaum abwarten. Also ich verbinde damit nachher auf der Couch sitzen, ein, zwei Kumpels in Corona-Zeit natürlich so wenig wie möglich bei sich zu haben, Chicken Wings in der Hand und dann einfach los und heute die Besten der Besten schauen.
Ja, genauso werde ich es auch machen und man möchte ja meinen, Super Bowl, Mahomes gegen Brady, was ist da groß Neues? Es ist doch same procedure as every year. Aber dabei muss man sagen, obwohl Tom Brady zum 10. Mal im Super Bowl steht, ist wieder einiges Neues, Erstmaliges dabei. Und da fangen wir gleich an mit der Schiedsrichterin Sarah Thomas, die Geschichte schreibt, denn sie ist das erste weibliche Schiedsrichter-Teammitglied, das im Super Bowl als Official dienen darf. Sie ist Line Judge, heißt, sie ist dafür verantwortlich, wo der Ball am Ende gespottet wird, eine durchaus wichtige Rolle. Denn wie wir wissen, Yards sind nicht beim Football entscheidend, sondern vielmehr die Inches.
Ja, ich finde es auch einfach mal überfällig eher gesagt, gleich einen Versprecher eingebaut, dass es einfach mal irgendwie auch einfach mal eine weibliche Schiedsrichterin dabei ist. Also wir sind im Jahr 2021 und wenn sie die Qualität mitbringt, ist es komplett für mich normal, dass sie endlich da ist. Und ich finde es richtig klasse, dass das sozusagen eins der vielen ersten Male bei diesem Super Bowl ist.
Genau, denn andere erste Male haben wir zum Beispiel mit einem Mann, für den wenig Neues an diesem Wochenende eigentlich dabei sein kann. Denn Tom Brady ist zum 10. Mal im Super Bowl, kann seinen 7. Ring gewinnen und trotzdem hat er jetzt schon in den Playoffs Geschichte geschrieben, denn er ist nicht nur mit 43 der älteste Spieler im Super Bowl, sondern er hat auch dann heute Nacht mit Mahomes gegen drei vorherige Super Bowl MVP Quarterbacks in den Playoffs gespielt und wenn er alle schlägt, wäre das ein weiteres Kapitel in seiner Legendengeschichte.
Ja, also ich glaube, Brady sammelt Rekorde, ja. Also das ist, glaube ich, allen bekannt. Ich glaube, er hält gefühlt fast jeden Rekord, wenn es um den Super Bowl geht. Wahnsinn. Wieder eine Wahnsinnssaison, die er mit Tampa spielt. Das ist nicht mal das einzige Neue daran. Also ich meine, sie sind zum ersten Mal als Heimmannschaft sozusagen im Super Bowl vertreten. Das Finale findet in Tampa statt. Kann man uns natürlich ein bisschen drüber streiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ferdi. Ist es wirklich ein Heimvorteil? Also ich meine, ich glaube 22.000 oder 25.000, wie viel passen am Ende oder wie viel dürfen am Ende heute rein?
Genau, das ist eine der viel diskutierten Fragen in der NFL-Welt, denn auch das NFL-Network in den USA ist sich da gar nicht so sicher. Man hört zwei Sachen, einmal die 25.000, einmal aber auch nur die 22.000 Zuschauer. Ich glaube, wir dürfen uns eher oder müssen uns eher auf 22.000 Zuschauer im Stadion einstellen, aber das ist für Corona-Zeiten auch noch jede Menge und dazu eine ganz tolle Aktion der NFL. 7.500 Zuschauer von diesen 22.000 sind Helfer oder Helfer in der Impfungs- oder Impfkampagne der Corona-Pandemie in den USA. Die Mehrheit von diesen 7.500 kommt aus der Region um Tampa herum, aber jede andere NFL-Franchise hatte auch die Möglichkeit und hat sie auch wahrgenommen, aus der eigenen Community Helfer zum Super Bowl zu schicken und denen ein super Erlebnis zu ermöglichen. Und neben diesen ganzen 22.000 oder vielleicht auch 25.000 Zuschauern im Stadion sind 30.000 Pub-Fans im Stadion geplant, um diese Lücken zu schließen und die Fans miteinander zu vereinen und zu verbinden.
Ja, auf jeden Fall eine super Aktion mit den 7.500 Karten, die an Helfer gehen. Ich glaube, das letzte Jahr 2020 war so Corona-lastig, da haben sie es auf jeden Fall verdient, am Ende bei diesem Spiel dabei zu sein. Und wie du es gerade schon angesprochen hast, klar, wir beschweren uns gerade so halbwegs und sagen, ja, nur 22.000. Also ich glaube, wenn wir nach Deutschland oder allgemein in die Welt schauen, wo finden wir gerade ein Sportevent, wo 22.000 Leute im Stadion sind, zeigt auch mal wieder die Sonderstellung, die das Super Bowl irgendwie hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Diese Sonderstellung, die du gerade thematisiert hast, die macht sich wirklich nicht nur im Stadion mit den Fans bemerkbar, sondern auch schon in den Wochen im Vorlauf. Man denkt natürlich immer 2020, beziehungsweise jetzt ja 2021, verdammt, so viel Schönes geht flöten aufgrund dieser Pandemie und der Kontaktbeschränkung. Aber in den USA ticken sie ja eh ein bisschen anders und beim Super Bowl, da drehen sie erst recht alle durch. Und sie haben jetzt im Vorlauf in Tampa eine riesen Super Bowl-Meile erstellt oder aufgebaut, wo jetzt schon die Fans reinlaufen können. Sie können Sachen gewinnen, indem sie Dosen mit Footballen abwerfen und sonst ein ganzes Programm, Online-Chats mit NFL-Legenden führen. Also da ist wieder jede Menge geboten und beim Super Bowl, da kennt man keine Tabus und dann sagt man auch, für diese eine Woche, da riskieren wir ein bisschen mehr, als vielleicht gesund wäre in diesen Zeiten. Aber genug von Corona und der Pandemie, wir wollen uns hier wirklich auf den Sport konzentrieren. Und du hattest vorhin schon diesen Heimvorteil der Bucks angerissen. Klar, sie sind das erste Heimteam, das den Super Bowl im eigenen Stadion spielen darf. Dabei muss man sagen, so wie ein normales Heimspiel wird es nicht ablaufen, denn die Bucks dürfen zum Beispiel nicht vor dem Spiel oder auch wenn ein Touchdown erzielt wird für die Bucks, nicht ihre Kanonen am Schiff im Raymond James Stadium abfeuern. Heißt das so ein kleiner Side-Fact oder Fun-Fact vielmehr, wieso das Ganze nicht ein reguläres Spiel ist. Aber ich glaube, wenn man beim Super Bowl von einem regulären Spiel spricht, dann hat man es eh nicht verstanden.
Ich wollte gerade sagen, also da gelten eh nochmal ganz andere Gesetze. Trotzdem irgendwie ja klar gewesen fast schon, dass es Tom Brady sein muss, der diese Marke knackt, oder? Dies mit dem ersten Heimspiel. Also dann wechselt er von den Patriots weg nach 20 Jahren und geht zu einem Team, wo jeder sagt, okay, erstmal schauen, wie er da zurechtkommt, neue Franchise, alles schauen. Und dann holt er sich einfach wieder den Eintritt in den Super Bowl. Was ist los mit diesem Mann?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dem sind keine Grenzen gesetzt. Der kann auch dieses Jahr wieder einen ganz besonderen Rekord zumindest einstellen. Und zwar den von Peyton Manning, der einzige Quarterback ist, der mit zwei verschiedenen Franchises den Super Bowl gewonnen hat. Einmal mit den Indianapolis Colts und einmal mit den Denver Broncos. Tom Brady denkt sich, den Rekord habe ich noch nicht. Dann wechsle ich halt in die NFC zu den Tampa Bay Buccaneers, tüte mir gleich den Heim-Super Bowl ein und vielleicht auch noch die Einstellung des Rekords von Peyton Manning. Also als wäre das alles nicht genug. Der Mann ist wirklich immer noch hungrig auf Erfolge. Und dasselbe gilt natürlich auch für Patrick Mahomes auf der anderen Seite, denn der kann auch was Besonderes in diesem Jahr schaffen. Und zwar kann zum ersten Mal eine Franchise den Super Bowl verteidigen seit 2005. Und dreimal darfst du raten, wer es da geschafft hat, Tom Brady mit seinen New England Patriots.
Du, ich hätte nichts anderes erwartet, dass er auch diesen Rekord sozusagen halten würde. Für Mahomes geht es auch ebenfalls um ganz, ganz viel. Also vielleicht nur mal, um ein bisschen auch unseren Zuschauern zu zeigen, wie groß noch der Unterschied zwischen Brady und Mahomes ist zum Beispiel. Weißt du, wie alt Mahomes war, als Brady zum ersten Mal 2002 den Super Bowl gewonnen hat?
Da muss ich rechnen, weil ich glaube, Mahomes ist gerade 25 minus 19, da war er 6.
Ganz genau. 6 Jahre. Brady war übrigens 24 schon zu dem Zeitpunkt und spielt immer noch. Also reden wir von 2002, satte 19 Jahre her. Aber er ist immer noch dabei und auf ihn und auf Mahomes, beide wird es am Ende ankommen, wer am Ende seine Chance nutzt, so einen historischen Tag für sich zu gewinnen.
Genau, und wir haben jetzt schon so ein bisschen über Pat Mahomes und Tom Brady gesprochen. Was die Kollegen, ich sage jetzt einfach mal Kollegen, in den USA gesagt haben und oft diskutiert haben in jetzt diesen letzten beiden Wochen, kann Patrick Mahomes wirklich den GOAT-Status von Tom Brady ins Wanken bringen? Nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch über seine Karriere hinweg?
Ich denke auf jeden Fall. Also jetzt gerade, wie gesagt, noch nicht. Er kann jetzt schon viel erreichen. Wie gesagt, kann zum ersten Mal seit über 15 Jahren seinen Titel verteidigen. Er ist, wie du es eben schon gesagt hast, 25. Er hat noch so viel vor sich. Nicht jeder spielt wie Brady bis 43 oder noch länger, aber er hat noch so viele Jahre vor sich. Er hat ein unfassbares Potenzial. Er hat ein richtig, richtig gutes Team, auf das wir gleich noch ein bisschen näher eingehen werden. Und ich träume auf jeden Fall zu, ob er den GOAT-Status ins Wanken bringt, weiß ich jetzt nicht, aber ich träume auf jeden Fall zu, dass er so einige Rekorde von Brady noch angehen wird in seiner Karriere.
Ja, das glauben viele. Und noch um eine letzte Parallele zwischen diesen beiden Ausnahmeathleten zu ziehen. Es gab bisher nur einen Spieler, der im Alter von 25 oder jünger zweimal den Super Bowl gewonnen hat. Wer war's?
Tom Brady, würde ich sagen.
Genau, Tom Brady. Pat Mahomes kann es schaffen. Er muss dafür aber an dem GOAT höchstpersönlich vorbei. Aber jetzt haben wir genug über den Vorlauf gesprochen. Wir wollen jetzt so ein bisschen gucken, was ist für beide Teams unfassbar wichtig? Was kann am Ende das Zünglein an der Waage sein? Und oft wird die Frage nach dem X-Faktor gestellt, wer ist dieser Unterschiedmacher? Ist es einer, den man vielleicht nicht so auf der Rechnung hat, oder ist es dann doch einer, von dem man es erwartet, wie ein Brady oder ein Mahomes? Was sagst du?
Natürlich spielen die beiden eine große Rolle, klar. Und es kommt am Ende auf die Tagesform an, wie sie auch angegangen werden von den jeweiligen Defense. Aber ich persönlich, wir haben ja später auch nochmal ein bisschen eine kleine Vorhersehung für das Spiel. Da will ich, kommen wir später nochmal drauf. Aber wir haben so einige spannende Charaktere auf dem Platz heute Abend. Und unter anderem zum Beispiel, um ihn einfach mal ins Spiel zu werfen, wo ich persönlich glaube, dass er sehr wichtig wird, Tyreek Hill von den Chiefs. Ich weiß nicht, was deine Meinung zu ihm ist, aber ich meine, der Junge hat in der Woche 12, wo die beiden schon mal gegeneinander gespielt haben, 3 Touchdowns gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, dazu 269 Yards und 13 Pässe gefangen. Und wenn er ähnliche Daten heute Abend abfeuern würde, dann wüsste ich, glaube ich, wer ziemlich entscheidend fürs Spiel wäre.
Du sagst es genau, Hill in Woche 12 gegen die Buccaneers ein unfassbar gutes Spiel abgeliefert. Du hast es richtig gesagt, 269 Yards, 3 Touchdowns und wirklich den Buccaneers in der Defense einen Haufen von Fragen aufgeworfen, den sie nicht beantworten konnten. Aber alles der Reihe nach, wir gucken jetzt erstmal auf die Kansas City Chiefs, die auch nicht nur aufgrund der geografischen Lage als Gast in dieses Spiel gehen werden. Für sie ist natürlich unfassbar wichtig die Offense, denn in 10 Spielen inklusive der Playoffs in dieser Saison haben sie mehr oder mindestens 30 Punkte erzielt. Und wenn du 30 Punkte scorst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass du zum einen viel Zeit auf dem Platz mit der Offense verbringst, was gut für dich ist, und zweitens eigentlich fast immer gewinnst, was auch die Bilanz von 15-1 in der Regular Season zeigt.
Ganz richtig. Also ich habe es mir auch aufgeschrieben, die Offense ist ja der Key sozusagen heute Abend, unter anderem für die Chiefs. Sie sind so unberechenbar vorne, sie sind kreativ. Sie haben einfach einen ganz guten Mix aus mal einem deepen Ball, den Mahomes so aus dem Ärmel schütteln kann. Sie können aber underneath auch spielen, wo er gelernt hat in den letzten Jahren, endlich auch mal ein bisschen kürzere Pässe zu spielen, seinen Spielern genügend Platz zu geben. Und für mich fast schon das Wichtigste, und da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu einem ganz wichtigen Mann, Travis Kelce. Sie kreieren in der Offense so viele Mismatches, vor allem mit Kelce, wo sie ihn in 1-gegen-1-Situationen bringen und einfach unfassbar gefährlich sind.
Ja, genau. Kelce, wie gesagt, auch eine Personalie, auf die wir gleich nochmal etwas genauer schauen wollen. Vorerst mal, immer wird gesagt, der entscheidende Down ist der Third Down, der entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die Kansas City Offense ist die drittbeste Mannschaft, wenn es um diesen Third Down und die Conversion dabei geht, heißt, sich einen neuen First Down zu erspielen. Ist das in diesem Spiel genauso wichtig wie eigentlich immer? Oder sagst du, mit Mahomes und Brady und generell mit Arians und Reed hat man zwei sehr gierige Playcaller, die sagen, wir spielen dann auch mal den vierten aus?
Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube, klar kommt es am Ende trotzdem drauf an, viel auf den Third Down. Wie werden sie ihn spielen? Aber ich traue beiden zu, dass sie die Erfahrung haben und auch die Nerven haben zu sagen, okay, er hat vielleicht jetzt nicht ganz so gut geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Wir spielen den vierten aus. Also es wird am Ende ein ganz haariges Ding heute Abend, bin ich mir ganz sicher. Und es werden Kleinigkeiten entscheiden. Und dazu wird auf jeden Fall aber auch gehören, wie viel Nervenstärke sie beweisen und wie häufig sie den vierten Versuch nehmen.
Genau. Und wenn man dann beim vierten Versuch spricht, dann müsste ja eigentlich bei den Kansas City Chiefs Travis Kelce die absolute Nummer 1 sein. Klar, der ist unfassbar groß, breit gebaut, kann auch nochmal Yards nach dem Catch machen. Und der hat eine unfassbare Saison hingelegt. Er hat 1416 Yards gefangen. Das ist ein neuer Tight End Receiving Rekord in der NFL. Und wenn du das nach so vielen Jahren NFL, American Football in den USA schaffst, dann hast du echt was geleistet.
Wahnsinnssaison von ihm. Er ist so wichtig für die Offense, wie gesagt, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Er wird in viele 1-gegen-1-Duelle geschickt. Er hat einen unfassbaren Körper, wo er wirklich die meisten Duelle für sich entscheidet. Und er ist einer der Schlüsselspieler in der Offense der Chiefs, also ganz klar. Und deswegen wird er, denke ich, auch heute Abend ziemlich häufig gesucht werden. Und es kommt für die Bucks stark darauf an, wie sie in der Defense ihn verteidigen wollen.
Genau, jetzt hast du schon von der Bucks-Defense gesprochen, aber erstmal bleiben wir bei den Chiefs und deren Defensive. Und da ist natürlich ein Mann unfassbar wichtig, Tyrann Mathieu. Was glaubst du, was ist wichtiger, seine Performance auf dem Platz oder seine Rolle neben und auch gleichzeitig natürlich auf dem Platz als Motivator und Kapitän der Defense?
Boah, schwierige Frage. Wahrscheinlich am Ende ist es irgendwie eine Mischung aus beiden. klar, am Ende ist es sehr entscheidend, was er auf dem Platz zeigt. Er kann so viel motivieren, wie er möchte, solange er seine Leistung nicht bringt, die er allerdings meistens bringt. Bringt doch das ganze Motivieren nicht. Das kommt einfach dazu. Das ist unfassbar wichtig und man sieht, was er für eine Stellung hat in der Defense der Chiefs und auf ihn wird es heute Abend auch ja, sehr, sehr ankommen. Wir sprechen ja später nochmal über die Offense der Bucks, die auch so ein paar ja, ziemlich interessante Spieler mitbringen und da wird er heute gefordert sein, seine Mann dort zu kontrollieren und einfach ein Wahnsinnsspiel hinzulegen.
Genau, und was ich mit dieser Motivation neben und auf dem Platz meine, ist, dass Tyrann Mathieu sich dadurch immer unfassbar aggressiv und griffig aufs Spiel einstellt. Er wird ja nicht umsonst der Honey Badger, der Honigdachs genannt, was eines der aggressivsten Tiere auf der ganzen Welt ist. Und ich glaube, wenn du von dem dann in wichtigen Momenten einen einstecken musst, wenn es für die Chiefs vielleicht gerade nicht so gut läuft und der nochmal auf Zinne ist, dann kann es richtig schmerzhaft werden für die vier Wide Receiver Evans, Godwin, Brown und Miller.
Also ich bin immer wieder begeistert von dem Spitznamen, muss ich ehrlich sagen. Der Honigdachs ist für mich etwas, also damit ist glaube ich fast schon alles zu ihm gesagt. Also jeder, der sich mit dem Honigdachs nochmal näher auseinandersetzen möchte, sieht dann, was er anscheinend für ein unfassbarer Kerl sein muss.
Genau, und ich habe gerade gesagt, für Evans, Godwin, Brown und Scotty Miller könnte es unangenehm werden. Das liegt aber nicht nur an Tyrann Mathieu, sondern generell an den Linebackern und Cornerbacks der Kansas City Chiefs, denn die haben in der regulären Saison die zweitwenigsten Yards gegen gegnerische Receiver abgegeben. Und das bringt ja gleichzeitig wieder Rob Gronkowski mit in die Partie oder mehr zur Geltung. Und auf der anderen Seite wieder Cameron Braid, von dem wir noch nicht genau wissen, ob der spielen kann. Der hat jetzt unter der Woche wieder vermehrt am Training teilgenommen. Aber wir dürfen damit rechnen, dass Rob Gronkowski etwas mehr Zeit auf dem Platz verbringen wird als Cameron Braid. Und es ist dadurch auch kein Wunder, dass Rob Gronkowski in Woche 12 im direkten Duell gegen die Chiefs sein produktivstes Spiel der Saison hatte.
Ich sage es, Gronk ist gemacht für Spiele dieser Art. Und also wenn, wir werden heute Abend ganz genau, ich kann es einfach nur an jeden weitergeben, achtet auf Rob Gronkowski, was er machen wird. Er ist die letzten Spiele immer wieder ein bisschen weniger eingesetzt worden in der Offense. Da war doch der Fokus von Brady eindeutig auf andere Spieler. Wie gesagt, kommen wir später nochmal zu. Aber Gronk, das wissen wir schon durch seine langjährige Erfahrung in der NFL, ist gemacht für solche Abende und ich bin sehr gespannt im Duell der Tight Ends am Ende, ob eher Kelce auf Seiten der Chiefs oder Gronk auf Seiten der Bucks am Ende mehr Einfluss haben wird.
Okay, dann war es das auch erstmal mit den Kansas City Chiefs, dem Titelverteidiger aus dem letzten Jahr. Jetzt kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers und machen es da genau umgekehrt. Wir fangen jetzt erst mit den wichtigen Personalien und wichtigen Fakten in der Defensive an und kommen dann zu Brady und seiner Offense. Und in der Defense hat in den Playoffs vor allem ein Spieler in der Secondary richtig überragt, und zwar Sean Murphy Bunting. Der hat in jedem Playoff-Spiel mindestens eine Interception gefangen.
Ja, sehr, sehr wichtig. Also wie er die Interception runtergeholt hat, ist also Wahnsinn. Sehr wichtig und einfach heute allgemein die Defense. Wie gesagt, wir haben jetzt schon ein bisschen angerissen, die Offense der Chiefs, die Variabilität, die sie dort haben, die Kreativität. Es wird ganz, ganz viel Geduld und Disziplin erfordern für die Bucks, dem Stand zu halten. Sie haben es bewiesen, zumindest die ersten zwei Viertel gegen Rodgers, ja, gegen die Green Bay Packers, dass sie das drauf haben, wo sie ganz diszipliniert verteidigt haben, wo Levon David, wo Devin White ihren Speed bewiesen haben bei Pässen, die richtig gut verteidigt haben. Aber das heute wird es nochmal auf ein ganz anderes Niveau bringen. Und wie gesagt, es wird zu schauen sein, ob sie diese Geduld und diese Disziplin heute an den Tag legen können.
Okay, genau, die haben es stark gemacht. Aber was Sean Murphy auch stark gemacht hat, war in den Playoffs. Aber in der Regular Season hingegen war das nicht ganz so diszipliniert, was er geliefert hat. Und zwar war er wirklich das schwarze Schaf in der Tampa Bay Buccaneer Defense. Er hat als Cornerback die 6 meisten Yards in der ganzen Liga abgegeben. Und das ist wiederum natürlich etwas, das die Chiefs mit einem schnellen Spieler wie Tyreek Hill oder auch mit Cole Hartman attackieren wollen und ganz sicher auch werden.
Ganz genau. Also wie gesagt, es kommt am Ende, es ist natürlich immer, es ist ein Spiel, es kommt auf die Tagesform drauf an, aber wie du es gerade angesprochen hast, er schlittert immer so zwischen Schwachstelle und einem richtig, richtig wichtigen Spieler. Und klar, er kann sich heute sowas nicht mehr erlauben, wie er das in der Regular Season teilweise hingelegt hat. Dafür, wie gesagt, sind Spieler wie Tyreek Hill, die du eben schon angesprochen hast, viel zu erfahren, viel zu schnell, dass er dort ja ganz, ganz wichtige Yards weggeben würde.
Genau, aber nicht nur die Secondary ist verdammt wichtig am heutigen Abend bzw. heute Nacht. sondern auch der Pass Rush der Tampa Bay Buccaneers. Pass Rush, das heißt, die Leute, die versuchen, den Quarterback zu sacken oder auch den Running Back so schnell wie möglich zu stoppen. Was da die Buccaneers ganz gerne machen, ist, sie blitzen. Das heißt, sie holen auch die Linebacker Lavonte David oder Devin White mit dazu, die dann von hinten aus dem Backfield ranstürmen und versuchen, in dem Fall Patrick Mahomes zu überraschen. Das Problem ist, Patrick Mahomes kannst du so schnell nicht überraschen, denn der war in der regulären Saison der beste Quarterback gegen den Blitz.
Er ist eigentlich kaum zu blitzen. Also er wird seinen Ball immer so schnell los. Er hat dafür halt natürlich auch einfach sehr viele Anspieler, die ihm das ermöglichen. Dazu hat er, wie vorhin schon mal angedeutet, sein Kurzpassspiel perfektioniert. Also er ist nicht immer nur noch auf den langen Ball aus. Aber wo wir hier eigentlich gerade die ganze Zeit über Blitzen sprechen, so, wir haben ja auch einen Auftrag. Wir wollen ja auch jetzt nicht nur die größten Hardcore-Fans des US-Sports bedienen, sondern wir wollen ja auch anderen Leuten den Sport ein bisschen näher bringen. Und dadurch suchen wir uns jede Folge immer wieder Wörter aus oder Begriffe aus in den Sportarten, die wir näher erklären wollen. Jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal über das Blitzen gesprochen. Was bedeutet das denn, Ferdi? Kannst du mir das mal kurz erklären?
Also wie gesagt, der Blitz heißt eigentlich nur, dass der Druck auf den Quarterback erhöht werden soll. Meistens machst du es nur mit 4 Spielern direkt an der Offensive Line bzw. an der Defensive Line. Und wenn du den Druck erhöhen möchtest, um einfach mal auch einen Überraschungsmoment mit reinzubringen und den Quarterback wirklich irgendwie auf den falschen Fuß zu erwischen, dann ziehst du entweder manchmal die Linebacker dazu, die haben natürlich einen kürzeren Weg zum Quarterback, manchmal aber auch den Safety, heißt der ganz hinten alles absichern soll für die tiefen Pässe, und holst den dazu. Und so soll, oder so wird versucht, erstmal den Fokus der Offensive Line und alle, die blocken sollen, auf die 4 Vorderen zu lenken und dann, wenn das Ganze sich ein bisschen gelegt hat, vielleicht nach 1,5 Sekunden den nächsten ranholen, dann den Linebacker oder halt den Safety, um dann den Quarterback zu sacken. Heißt, ihn hinter der Line oder Line of Scrimmage zu sacken und zu Fall zu bringen, damit ein negatives Play entsteht.
Ganz genau. Und klar, Mahomes haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, sehr, sehr schwierig zu blitzen. Allerdings hat genau diese Taktik der Bucks gegen Rodgers vor 2 Wochen ziemlich gut funktioniert. Also Rodgers hat gerade mal 33 von 48 Pässen an den Mann gebracht, wurde 5-mal gesackt. Also von daher, dort haben sie es eigentlich relativ gut gemacht, oder was denkst du?
Da haben sie es verdammt gut gemacht. Aber man muss auch sagen, für das Spiel heute Nacht haben sie es vielleicht gar nicht nötig, weil sie schon direkt an der Defensive Line 2 sehr starke Leute haben mit Shaquille Barrett und JPP, Jason Pierre-Paul, die eine richtig gute Partie auch in Green Bay gespielt haben für insgesamt 5 Sacks, die beiden. Allein Shaq Barrett hatte 3. So, und der Grund dafür war eigentlich nur oder hauptsächlich, dass der Pro Bowler Left Tackle David Bakhtiari bei den Green Bay Packers ausgefallen ist. Und leider, aus Sicht der Chiefs, hat sich im AFC Championship Game Pro Bowler Left Tackle Eric Fisher verletzt. Und das ist natürlich ein Posten, den sie attackieren wollen und ganz sicher werden, weil den Platz von Eric Fisher wird jetzt Mike Remmers einnehmen. Und der spielt seinen 2. Super Bowl und sein erster war Super Bowl 50 vor ein paar Jahren gegen die Denver Broncos, die einen unfassbar guten Pass Rush hatten mit DeMarcus Ware auf der einen und Von Miller auf der anderen Seite. Und Von Miller hat da gegen Mike Remmers 2 Sacks erobert und das waren nicht irgendwelche Sacks, das waren Strip Sacks, heißt der Ball ging danach an die Defense bzw. an die Offense der Denver Broncos, weil der damalige Quarterback der Panthers Cam Newton nicht festhalten konnte. Und der eine Strip-Sack wurde sofort zu einem Touchdown von der Defense getragen und der andere später im Spiel, zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt, endete ein paar Plays später zu einem Rushing-Touchdown der Denver Offense. Und am Ende ging das Spiel 24-10 für Denver aus und aus diesen beiden Touchdowns kamen 15 Punkte heraus und dann wissen alle, wo der Unterschied lag. Und diesen Unterschied könnte Shaq Barrett machen, der auch schon einen Super Bowl gespielt hat und zwar den mit Denver gegen Mike Remmers. Nur als Backup für Von Miller. Heißt, er hat da jede Menge gelernt, kennt das Spiel und weiß, wie es gegen einen Mike Remmers klappen kann.
Ja, du sprichst es an. Also Fisher fehlt und er fehlt an allen Ecken und Enden für die Chiefs heute Abend. Und dazu Schwartz auch noch. Das heißt, am Ende die Tackles der Chiefs werden wohl positionsfremd eingesetzt werden. Und wie wir vor 2 Wochen gesehen haben, kam das den Bucks gegen die Green Bay Packers ziemlich zugute, als Bakhtiari fehlte. Wird spannend zu sehen sein, ob sie das heute Abend auch genauso ausnutzen können. Ich weiß es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ja eine mögliche Schwachstelle der Chiefs, wo es genaue Konzentration gilt, dort das irgendwie so gut wie möglich zu verteidigen.
Genau, und jetzt haben wir aber erstmal wieder genug über die Defensive gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen auf den Mann der Stunde eigentlich gucken, und zwar Tom Brady, der, wie schon gesagt, seinen 10. Super Bowl spielt. Er hat, wenn er dieses Endspiel wieder gewinnt, dann hat er seinen 7. Ring und damit mehr als jede andere Franchise in der NFL überhaupt. Heißt, er steht wirklich über allem. Nicht nur als Einzelspieler, sondern auch über den ganzen Franchises, was den Erfolg angeht, wieso man ja überhaupt die Saison antritt und wieso man auf das Feld geht. Er hat in dieser Saison 40 Touchdowns geworfen, das war der zweitbeste Wert in der Liga. Generell auch was die Yards anging, war das der zweitbeste Wert für die Bucks hinter den Packers, glaube ich. Und viele haben ja gesagt, nach dem letzten Jahr, wo es in der Wildcard-Runde gegen die Tennessee Titans wirklich unschön für die Patriots rausging, Tom Brady, der ist jetzt auch schon 42, mittlerweile ja 43, aber irgendwann ist auch bei dem der Sand in der Sanduhr alle.
Ja, wie man sich täuschen kann. Ich gehörte auch so ein bisschen zu denjenigen, die gedacht haben, alles klar, irgendwann muss das Ganze auch mal ein Ende haben. Unschön in dem Fall, aber irgendwann muss es auch mal ein Ende haben. Ja, und dann neu erfinden wäre jetzt zu viel, aber dann holt er einfach so eine Saison aus dem Ärmel und steht einfach mal wieder im Super Bowl. Also 48% aller seiner NFL-Saisons stand er am Ende im Super Bowl. Das ist eine unfassbare Zahl. Und ja, du hast vieles von dem aufgezählt, was ihn ausmacht. Er hält gefühlt alle Rekorde in diesem Sport. Und es wird sehr spannend zu sehen sein, wie dieser Mann, dem, glaube ich, heute Abend nichts mehr aus der Ruhe bringen wird, der kennt den Super Bowl in- und auswendig, ist wie sein zweites Wohnzimmer, wie er performen wird. Und da ist es natürlich wichtig, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher das erklären, wie kann man ihn denn trotzdem unter Druck setzen? So jemanden, wo man denkt, er hat eigentlich keine Schwachstellen, irgendwie gibt es ja doch welche. Was könnten die Chiefs dagegen machen?
Ja, die Antwort klingt natürlich unfassbar plump, aber wie setzt man Tom Brady unter Druck? Indem man ihn unter Druck setzt. Und zwar kann man sagen, das hat sich auch gegen Green Bay und auch schon gegen die Saints in den Playoffs abgezeichnet, sobald Druck in der Mitte oder durch die Mitte durchkommt und Brady wirklich einen direkt vor seinen Augen hängen hat und das Sichtfeld ein bisschen beeinträchtigt wird, dann ist der auch, das muss man einfach sagen, dann merkt man, der ist 43 und möchte den Ball loswerden und keinen harten Hit kassieren. Dann wirft er etwas panisch, schon fast wie ein Rookie, das Ding weg. Das war dreimal gegen Green Bay der Fall, alles in der zweiten Halbzeit und dreimal gab es eine Interception. Er hatte großes Glück, dass die alle nicht zu Punkten geführt haben. Das wiederum etwas, was die Bucks in den Playoffs unfassbar gut gemacht haben. Gegen Green Bay 3 Turnover provoziert, dreimal den Touchdown gescored. Die beiden entscheidenden waren ja um die Halbzeit herum. Heißt einmal kurz vor der Pause mit dem Riesending auf Scotty Miller und einmal kurz danach, als Aaron Jones den Ball gefummelt hat, dann hat Brady ja Cameron Braid in der Endzone bedient. Heißt, das ist wirklich dieses A und O, was bei den Tampa Bay Buccaneers funktionieren muss. Auf der einen Seite in der Defense den Ball erobern, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass die Offense das Ding auch irgendwie zu Punkten trägt. Und auf der anderen Seite Brady so viel Zeit wie möglich geben. Denn das braucht er auch in seinem Spiel. Insgesamt ist ein durchschnittlicher Receiver, den er anvisiert, 9 Yards von ihm entfernt. Kein Player oder kein Quarterback in der NFL geht tiefer auf seine Receiver im Schnitt. Und wenn man immer darüber spricht, Big Play Kansas City Chiefs, dasselbe trifft auf die Buccaneers-Offense zu und ich glaube, deswegen können wir uns da auf einen richtig offensiven Leckerbissen heute Abend freuen.
Sehe ich ganz genauso. Also du bringst es am Ende auf den Punkt, setz Brady unter Druck. So, lass ihn sich so unwohl wie möglich in seiner Pocket fühlen, weil, wie gesagt, der Mann ist 43, also irgendwo hört es dann auch mal auf, so beweglich kann er auch nicht mehr sein. Setz ihn unter Druck, geh direkt auf ihn zu, mitten in sein Gesicht und sieh zu, dass du ihn nervst, weil dann, das hat das Spiel vor 2 Wochen perfekt gezeigt in der zweiten Halbzeit, dann macht er Fehler. So, dann macht er Fehler und dann ist er anfällig. Wenn du ihm Zeit gibst, ja, dann hat das Spiel auch vor 2 Wochen perfekt gezeigt, in der ersten Halbzeit, was er dann für Pässe aus dem Ärmel schüttelt. Also, wie er Evans bedient, wie er Miller bedient. So, gib ihm diese Zeit und du bist am Ende selber schuld.
Genau so ist es. Und damit war es das eigentlich auch zumindest für das Preview zu diesem Super Bowl. Zumindest was die Fakten angeht, worauf wir unbedingt achten müssen und worauf auch beide Teams achten sollten. Und wenn man das Muster jetzt einfach mal fortführt und sagt, wir haben da so viele gute Spieler drin, auf die es zu achten gilt. Ich führe das Muster jetzt einfach mal in Namen fort. Wir haben Hill gegen Evans, wir haben Hartman gegen Godwin, wir haben Gronkowski gegen Kelsey und als wäre das alles nicht noch oder schon gut genug, haben wir immer noch Mahomes gegen Brady.
Ganz genau. Also heute Abend stehen ganz besondere Spieler auf dem Platz. Deswegen lohnt es sich für alle von euch einzuschalten und egal wie sehr ihr dem Football nahe steht, schaut euch diese Spiele an. Wenn es natürlich mit der Arbeit irgendwie vereinbar ist, aber ich glaube, wir beide, wir müssen Montag auch irgendwie früh hoch, von daher trotzdem ziehen wir es uns rein heute Abend und freuen uns unfassbar drauf. Nochmal kurz zum Abschluss. Weißt du eigentlich, wer Mahomes bisher seine einzige Playoff-Niederlage zugefügt hat?
Ja, ich kann es mir denken, weil ich es zum Teil auch genau weiß. Es war ein episches Spiel, was von den Kollegen in den USA, Tony Romo und Jim Nance, als The Epic at Arrowhead genannt wird. Und es war natürlich Tom Brady, der auch da ein unfassbares Spiel abgeliefert hat. Fast schon wie im Super Bowl 51, lange hinten gelegen, dann doch hinten raus nochmal ordentlich Gas gegeben und sofort den Ball in der Overtime bekommen und Patrick Mahomes an der Seitenlinie im Staunen gelassen und die 6 Punkte für den Super Bowl eingefahren.
Ja, also Brady weiß, wie man Mahomes schlägt vor 2 Jahren, AFC Championship Game. Er weiß es und trotzdem wird er es heute Abend nochmal komplett neu beweisen müssen, dass er es auch dort schaffen kann. Und ich bin gespannt, ich freue mich mega. Jetzt noch mehr, nachdem wir hier gefühlt schon eine halbe Stunde drüber sprechen, merke ich richtig, ich habe Lust auf heute Abend.
Ja, und was ich jetzt noch zum Abschluss, zumindest für die NFL von dir wissen möchte, was glaubst du, wer macht denn das Ding am Ende? Sind es die Kansas City Chiefs, die mit der Trophäe nach Hause fahren, oder behalten die Bucks die Vince Lombardi Trophy in Tampa?
Schwierig, schwierig. Ich habe mir meine Gedanken gemacht. Wir beide haben ja uns ja gesagt, okay, wir wollen so eine kleine Vorhersage irgendwie wagen. Ich glaube, am Ende werden es die Chiefs machen. Ich habe einfach mal als Endergebnis 34-27. Ich glaube, wie du es gesagt hast, die Chiefs haben so häufig über 30 Punkte gescored. Und das werden sie auch heute Abend machen. Sie haben eine sowas von kreativer Offense, vor allem in der Red Zone am Ende, was sie dort für Trickspielzüge teilweise raushauen. Es wird ein knappes Ding werden, aber trotzdem glaube ich, dass am Ende die Chiefs sich durchsetzen. Für wen bist du denn? Oder was heißt, für wen bist du? Was glaubst du, wer es macht?
Also, für wen bin ich? Ich muss ehrlich sagen, ich bin für guten Football in diesem Spiel. Ich finde es beides irgendwie klasse. Man hat diese eine Geschichte mit einem jungen Quarterback, mit Pat Mahomes, der den Titel verteidigen kann. Auf der anderen Seite zum ersten Mal ein Heim-Super Bowl. Dann würde es mich auch irgendwo freuen, wenn die Bucks das Ding holen, weil der letzte Titel schon lange zurückliegt, und zwar im Jahr 2003 gegen die Raiders. Ich würde es beiden gönnen. Beide haben es nach einer starken Saison verdient und ich glaube, es stehen wirklich die besten beiden Teams auch aus den Playoffs wirklich im Endspiel. So soll es ja auch sein, da freuen wir uns alle drauf. Aber ich glaube auch, wie du, dass die Chiefs das machen werden. Sie werden auch die 30-Punkte-Marke knacken, und zwar gewinnen sie 38-31 in einem wirklich unterhaltsamen und spannenden Spiel.
Ja, also ich glaube, wir beide erhoffen uns einige Highlights heute Abend, und zumindest wenn ein von unseren beiden Ergebnissen am Ende da sein sollte, dann haben wir die Highlights auch gesehen, würde ich sagen. Jetzt haben wir aber ja nicht nur den Score oder wollen nicht nur den Score voraussagen, sondern beschäftigen uns ja auch noch mit der langjährigen MVP-Frage. Wen hast du denn da aufgezählt?
Vielleicht eine bisschen langweilige Antwort, aber logischerweise muss ich ja einen Kansas City Chief auswählen, wenn die das Ding schon gewinnen. Und ich glaube, klar, wir haben darüber gesprochen, Tyreek Hill, der hat ein Megaspiel abgeliefert in Woche 12, aber wer hat ihn überhaupt in Szene gesetzt? Und das war am Ende natürlich Pat Mahomes, und ich glaube, er wird auch dieses Mal gut spielen, Tyreek Hill und seine anderen Wide-Receiver-Waffen oder Tight-End-Waffen wie Kelce in Szene setzen und sich den Titel MVP verdienen. Was sagst du?
Das dachte ich mir natürlich schon wieder, dass du dich nicht wieder weiter raustraust und einfach Mahomes nimmst. Das steht dir natürlich wieder ähnlich. Ich habe natürlich am Ende auch einen Chief-Spieler genommen, klar. Aber da ich mir dachte, du nimmst Mahomes und ich einfach mal ein bisschen was anderes hier reinbringen wollte, nehme ich den häufig heute auch schon besungenen Travis Kelce.
Durchaus interessante Wahl. Aber ich glaube, bei Kelce ist die Wahrscheinlichkeit, ohne dich jetzt hier irgendwie natürlich runtermachen zu wollen, so wie du es gerade bei mir gemacht hast. Ich glaube, Travis Kelce ist einer, der noch mehr von einem guten Quarterback lebt. Tyreek Hill, der ist so schnell, den kannst du ja auch mit einem Lauf einsetzen oder durch irgendeine Variante, wo Mahomes jetzt nicht direkt wirklich was damit zu tun hat. Wir haben es ja gesehen im AFC Championship Game, Mecole Hardman hat einen 70-Yard-Lauf rausgehauen, da hatte Mahomes wenig mit zu tun. Und das sehe ich bei Kelce nicht, weshalb ich glaube, für einen Tight End ist es nochmal schwieriger, den MVP-Titel zu holen, als vielleicht auch einen Wide Receiver.
Es sind auf jeden Fall wahre Worte, die du sagst. Was ich dagegen halte, ist einfach im Endeffekt die unfassbare Bedeutung von Kelce für die Offense, von den Chiefs. Und ich glaube, dass er auch heute Abend einige Male im Fokus stehen wird. Und lassen wir uns beide im Endeffekt überraschen. Wie gesagt, die einfachere Wahl war Mahomes auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt, was Kelce heute Abend bringen kann. Und wenn er nur ähnlich eine Performance auf die Platte legt, wollte ich gerade fast schon sagen, wie er es in der Regular Season gemacht hat, dann mischt er am Ende zumindest bei der MVP-Wahl, glaube ich, ein bisschen mit.
Das auf jeden Fall. Mahomes, ich habe es gesagt, jetzt nicht gerade die kreativste Wahl, aber wir werden es am Mittwoch dann besprechen. vielleicht sogar die richtige und dann gehen die Punkte auf mein Konto. Die letzte Vorhersage, die wir noch klären müssen, ist, wer macht überhaupt den ersten Score? Ist es ein Panther? Beziehungsweise, Panther geht schwer. Ist es ein Kicker oder doch ein normaler Feldspieler?
Ich glaube, das haben wir heute auch schon ein bisschen besprochen. Beide werden gleich Vollgas geben. Beide werden gleich versuchen, so früh wie möglich einen Touchdown zu holen. Und das verspreche ich mir von dem Spiel auch. Und dementsprechend habe ich bei als First Score Tyreek Hill aufgeschrieben. Auch schon heute häufig genannt. Ein unfassbar schneller Spieler, der ja in Woche 12 den Bucks sowas von Kopfschmerzen bereitet hat. Und ich glaube, er wird es schwieriger heute haben. Aber trotzdem glaube ich, dass er den First Score machen wird.
Ich sehe es ähnlich. Ich sage auch, es wird sofort einen Touchdown geben, aber für die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar wird es Leonard Fournette sein. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Form, ob er vielleicht durch einen Pass in Szene gesetzt wird oder durch einen Lauf. Wir haben beide schon gesehen, er hat zum Beispiel gegen Green Bay einen Pass gefangen und sich stark durchgesetzt für einen Touchdown. Also da ist alles möglich. Wir können gespannt sein und steht ein wirklich cooler Super Bowl bevor, auch wenn es vielleicht nicht der ganz normale Super Bowl sein wird, weil so viele unterschiedliche Geschichten mit reinspielen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss mit der NFL für heute. Wir sind ja nicht, oder wir wären nicht der Major Talk, wenn wir jetzt nicht noch über die NBA oder anderweitige Ligen sprechen würden. Bjarne, du hast was vorbereitet, oder?
Ich habe ein bisschen was vorbereitet, natürlich, klar. In Super Bowl-Wochen steht der Super Bowl über allem. Aber wir wollen euch die nächsten Wochen natürlich nicht nur bei der NFL bedienen, sondern haben ja vier verschiedene Arten am Ende für euch immer vorbereitet. Und klar, als nächstes liegt natürlich die NBA auf der Platte. Und da ist in der letzten Woche mal wieder so einiges passiert. Ich habe mal wieder gelernt, dass es sich für die NBA vorzubereiten, da muss man ganz spontan sein, weil da kommen gefühlt jeden Tag nochmal komplett neue Geschichten auf den Radar. Und ich habe für euch was vorbereitet, vielleicht habt ihr es mitbekommen oder vielleicht hast du es erstmal mitbekommen, dass ein bisschen was Historisches letzte Woche passiert ist. Also, dass seit 25 Jahren das zweithöchste Scoring-Game ohne Overtime, hast du es mitgekriegt?
Ja gut, ich lebe ja auch nicht hinterm Mond, ne? Also
ja, manchmal würde man denken, das wäre so.
Wenn auch aber nicht das Neueste, ich kann in die App reinschauen, habe ich gemacht und natürlich weiß ich, die Nets gegen die Wizards, da hat's gekracht.
Aber sowas von 149 zu 146 am Ende für die Washington Wizards gegen die Brooklyn Nets. Und das, obwohl die Wizards 12 Sekunden vor Abpfiff sozusagen noch 5 Punkte hinten lagen. Also ein Wahnsinnsplay am Ende passiert, am Ende schraubt ihn Westbrook rein und holt das Ding für die Wizards nach Hause und wie ich es eben schon mal angedeutet habe, 295 Punkte insgesamt, zweithöchstes Endergebnis, ohne dass es irgendwie Overtime gab in den letzten 25 Jahren. Und jetzt natürlich eine ganz schwere Frage. Weißt du denn, was in den letzten 25 Jahren das höchste Endergebnis war, beziehungsweise zwischen welchen beiden Paarungen?
Ich glaube, ich muss natürlich raten. Ich glaube, der höchste Score, also die Punkte addiert, vielleicht 237, sowas?
Naja, 237 wäre ja schon mal, da beweist du wieder alle deine mathematischen Kenntnisse, wäre ja schon mal schwierig, wenn wir heute 295 hatten. So, wir wollen ja nochmal ein ganz kleines Stück höher und wir haben tatsächlich im 2019 im März jetzt komme ich schon fast mit den ganzen Daten hier durcheinander. Wir haben im Oktober 2019 317 Punkte gesehen zwischen den Houston Rockets und den Washington Wizards. Da sind sie wieder. Und zwar von einem Endergebnis von 159 zu 158. Und Washington Wizards, Houston Rockets, da ist doch was. Da sind ein paar Spieler auf dem Parkett gewesen. Die waren unter der Woche auch wieder unterwegs. Das heißt, bei den Wizards war Bradley Beal, der unter der Woche ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat, insgesamt auf 37 Punkte kam, damals auf 46, also nochmal ein Stück besser. Auf Seiten der Rockets war James Harden noch unterwegs, ein Game-High von 59 Punkten hingelegt, was jetzt auch nicht so ganz verkehrt ist. Der fehlte allerdings unter der Woche den Nets und da kommen wir auch schon ein bisschen zu den Brooklyn Nets. Was denkst du denn, sie haben sich mit James Harden verstärkt, haben mit Durant, mit Irving eine ziemlich, ja, prominente Mannschaft auf dem Feld. Was rechnest du dir aus dieses Jahr für die Nets?
Bevor ich auf die Frage eingehe, würde ich ganz gerne einmal, ich habe die Frage tatsächlich wohl falsch verstanden, bevor du jetzt hier meine Mathe-Kenntnisse
ist okay,
zu Großteilen zu Recht anzweifelst. Aber ich dachte, du meinst jetzt, welches Spiel war das höchste nach dem in diesen 25 Jahren?
So, ist okay. Ist okay. Welches war höher? Vielleicht liegt es auch etwas noch an meiner Fragestellung. Wir beide versuchen an beiden zu arbeiten und also einfach in der nächsten Woche besser zu machen.
So soll es sein. Nee, ja gut, dann kommen wir auf die Frage zurück mit den Nets. Was rechne ich mir für die aus? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe noch so ein bisschen gemischte Gefühle bei der Truppe, weil zum einen sind Superspiele dabei. Ich meine, die Leistung offensiv zumindest gegen die Wizards war auch nicht verkehrt, wenn man ehrlich ist. Aber auf der anderen Seite ist die Defensive wirklich nicht gut. Das reicht nicht, was sie da machen. Ich weiß nicht, ob sie dann zu viel den Fokus auf die Offense gelegt haben oder woran es da liegt. Du musst irgendwie die Jungs wie Harden, Irving und Durant dazu bringen, sich auch voll in der Defensive reinzuhauen, auch wenn das für die Statistiken am Ende nicht so wichtig ist, was die dann für sich sagen, wenn sie MVP werden wollen. Aber sie sind momentan ja Dritter im Osten, das ist schon gut. Der Osten ist dieses Jahr wirklich gut besetzt. Aber die große Schwäche ist vor allem auswärts, da sind sie unter 500. Und wenn sie da dann für mich, in meinen Augen, wirklich ein Contender für den Titel sein wollen, müssen sie vor allem außerhalb von Brooklyn liefern.
Sehe ich ganz genauso. Also es ist eine Mannschaft, die ein unfassbares Potenzial in sich hat. Eine gewisse Erfahrung, vor allem mit den Top-Spielern Durant und Harden. Über Harden wurde ja viel gesprochen im Sommer. So war in einigen eher schmutzigeren Etablissements zu sehen, hat sich nicht wirklich viel trainiert, ein bisschen zugelegt, so am Ende eigentlich bei den Houston Rockets weggestreikt. Trotzdem zeigt er, was er für eine Klasse besitzt, ist ja offensiv einfach unfassbar stark, schraubt so viele Dinge am Ende in den Korb rein, das ist unfassbar. Aber wie du es angesprochen hast, sie haben am Ende eine unfassbar schwache Defense. Also bei den Washington Wizards, die jetzt kein schlechtes Team haben, wie gesagt, Beal ist da, Westbrook ist da, aber da 149 Punkte am Ende zuzulassen, zeugt nicht wirklich von Klasse. Und das passiert einige Male. Also sie sind Dritter am Ende im Osten, ist richtig. Und sie haben auch, sie werden in die Playoffs reinkommen und dann bin ich sehr gespannt, was passiert. Aber sie werden an der Defense arbeiten müssen. Also nur die Offense am Ende gewinnt keine Titel.
Nee, das ganz sicher nicht. Ich glaube, viele kennen das typisch amerikanische Sportmotto Defense Wins Championship. Und das trifft in wirklich jeder Sportart zu, nicht nur im Football, sondern auch im Basketball. Und was ich zur Titelfrage der Brooklyn Nets noch ganz gerne sagen möchte, wir haben da drei absolute Superstars. Einer ist Kevin Durant, der 2 Titel gewonnen, aber mit den überstarken Warriors im Westen, wo das eigentlich eine Pflichtaufgabe ist oder war in den letzten Jahren. Dann haben wir aber noch Kyrie Irving, der hat 1 Titel gewonnen, zusammen mit LeBron James. In Cleveland 2016 war das. Und James Harden, das ist ein super Spieler, aber dem fehlt der Titel. Und ich frage mich, und wenn man jetzt auch auf die Einzelleistungen guckt, Irving in Boston hat da auch nichts gerissen, was die Titelambitionen anging. Harden hat es alleine auch nicht geschafft. Vielleicht schaffen sie es jetzt zu dritt. Aber was man von den dreien erwartet, so viele Titel sind da bisher noch nicht rausgesprungen.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es ist am Ende, es liegt an ihnen zu zeigen, dass sie vielleicht, dadurch, dass sie jetzt zu dritt sind und auch so ein bisschen diese Superstar-Power verteilen können, diesen Fokus der Gegenspieler, ob sie es da vielleicht schaffen. Endlich, da zu dritt zu funktionieren. Es wird eine mega spannende Saison mit den Brooklyn Nets. Sie stehen für sehr, sehr viel Spektakel. Und warum stehen sie für sehr, sehr viel Spektakel? Ich weiß nicht, du hast mir ja vorhin schon mal gesagt, klar kriege ich alle Neuigkeiten mit, ich kann die App bedienen. Hast du denn auch mitbekommen, was gestern Nacht um Kevin Durant los war?
Ja, wie gesagt, ich lebe auf dem Planeten Erde und habe ein super Handy mit einer aktuellen App, die wirklich minütlich aktualisiert wird von der NBA. Und klar, was da los war mit Kevin Durant, man möchte sagen, typisch 2020, das ist ein Spruch, den, glaube ich, viele noch auf der Zunge haben, ein Hin und Her, was Corona anging, infiziert, ja, nein, falscher Test, richtiger Test, rein, raus, in der Kabine, dann ein unterhaltsamer Tweet, sage ich zumindest mal so viel vorweg, bevor du da vielleicht noch drauf eingehen möchtest. Aber ja, man muss sagen, die NBA hat es bisher eigentlich, ist die Sportliga, die es am besten hinbekommen hat mit der Bubble im Frühjahr. Da gab es keine einzige Infektion. Jetzt so ein kleines Hin und Her, ich glaube, das kann man wirklich abschmunzeln.
Kann man abschmunzeln auf jeden Fall. Lasst ihn einfach frei, NBA. Würde ich nur einfach dazu mal als Stichwort sagen für alle, die es wissen. Nein, Kevin Durant gestern beim Spiel gegen die Raptors wurde er kurz vorher eine Kontaktperson aus den letzten Tagen, wurde noch getestet. Das heißt, dieses Testergebnis wurde abgewartet. Er wurde aus der Starting Five rausgenommen, um dann einfach nur trotzdem später im ersten Viertel einfach trotzdem eingewechselt zu werden und zu spielen, nur um dann im dritten Viertel wieder in der Kabine bleiben zu müssen, weil jetzt doch nicht mehr ganz sicher war, okay, durfte er das eigentlich, durfte er gerade überhaupt auf dem Platz stehen, das Testergebnis ist ja noch gar nicht klar. Ja, im Endeffekt twitterte er aus der Kabine, ja, lasst mich frei, Leute, was passiert hier eigentlich? Eine Sache zum Schmunzeln und eine Sache, die irgendwie auch mal wieder nur im US-Sport passieren kann.
So ist es. Und jetzt waren wir immer noch nicht ganz durch. Wir haben noch was zur NHL.
Wir haben noch was zur NHL. So, die nächsten Wochen, wie gesagt, beschäftigen wir uns ziemlich intensiver, auch mit anderen Sporten, also mit der NBA. Wir haben einige Sachen für euch vorbereitet, könntet ihr euch darauf freuen. Aber wir haben natürlich auch die NHL im Fokus. Und da ist etwas ziemlich Historisches passiert unter der Woche. Wir haben ja einen, oder nicht nur einen, wir haben mehrere deutsche Spieler in der größten Eishockey-Liga der Welt und den aktuellen MVP der NHL, Leon Dreisaitl. Und der hat mal wieder ein Spiel hingelegt, wovon andere Menschen nur träumen. Er hat 6 Vorlagen in einem Spiel geliefert, ist damit ziemlich auf den Spuren eines Rekordes, der von niemand anderem als Wayne Gretzky gehalten wird, der Legende schlechthin im Eishockeysport, der 7 Vorlagen sogar 3-mal in seiner Karriere aufgelegt hat. Das übrigens auch für die Edmonton Oilers, für die ist Dreisaitl seit Jahren unterwegs. Und ja, ist eigentlich gefühlt sein designierter Nachfolger, oder?
Ja gut, also wenn man jetzt sagen kann und darf, Leon Dreisaitl als Oilers Legenden Nachfolger von Wayne Gretzky, dann lädt man sich da sehr weit aus dem Fenster und muss aufpassen, dass man nicht rausfällt. Aber du weißt, klar, das ist diese Leistung von Leon Dreisaitl war historisch, die war nahezu perfekt. Das Einzige, was ihm jetzt vielleicht noch fehlt, um zu sagen, hey, ich habe auch für die Oilers was wirklich Cooles geschafft, wie es vielleicht auch ein Wayne Gretzky gemacht hat, ist zum einen eine erfolgreiche Playoff-Teilnahme und am Ende der große, dicke Stanley Cup.
Selbstverständlich. Du weißt, es ist meine Spezialität, auf einer Fensterbank zu balancieren. Ja, es ist häufig, mehrere Teile des Körpers sind schon draußen, aber irgendwie schafft das noch. Ich wollte es ja einfach nur mal in den Raum werfen. Wie gesagt, Dreisaitl mit einem Monsterspiel und am Endeffekt nicht mit der einzigen, aus deutscher Sicht, ziemlich coolen Geschichte. Und zwar Dominik Kahun, auch deutscher Nationalspieler, spielt ebenfalls für die Edmonton Oilers und hat in dem Spiel gegen die Ottawa Senators, was übrigens 8-5 am Ende ausging, nach 8 Sekunden schon getroffen zum 1-0 und ist damit gleichgezogen mit einer anderen Oilers-Legende. Und zwar, wer ist es, Ferdi?
Wayne Gretzky.
Ja, ganz genau, so sieht's aus. Also wenn wir von Tom Brady den ganzen Tag und seinem Legendenstatus in der NFL gesprochen haben, ja, dann führt an Wayne Gretzky keinen Weg dran vorbei, wenn wir über die NHL sprechen. Allerdings ist ja nicht nur auf den Seiten der Edmonton Oilers deutsche Beteiligung gewesen. Ferdi, wie sah es denn da bei Ottawa aus?
Ja, bei Ottawa sah es bis aufs Ergebnis aus deutscher Sicht eigentlich wieder sehr gut aus. Tim Stützler war das in dem Spiel doppelt gescored?
Er hat zumindest dort sein 2. Saisontor gemacht. Ich glaube, ein Spiel danach doppelt gescored.
Ja, genau. Ich glaube, da hat er mindestens 1 gemacht, aber dann auch nicht nur da eine gute Leistung gezeigt, sondern in den Spielen darauf wirklich abgeliefert. In einem Spiel haben die Senators, ich weiß nicht genau gegen wen es war, 3 Tore geschossen. 1 Tor, Stützle, himself und 2 Vorlagen von dem jungen 19-jährigen Deutschen, der nur einen Jahresvertrag hat. Heißt, der muss liefern. Das ist als 19-Jähriger nicht unbedingt leicht in einem neuen Land. Ganz alleine, also das hat er wirklich klasse gemacht, der ist on fire und das nicht nur aus deutscher Sicht, sondern wirklich auch bei den amerikanischen und kanadischen Kollegen momentan wirklich heiß und hoch gelobt.
So sieht's aus, also er wird ziemlich heiß gehandelt und es wird sehr spannend zu sehen sein in den nächsten Wochen, wie er sich weiter verhält, wie er performt und selbstverständlich halten wir da weiterhin die große Lupe drauf für euch, wie Tim Stützle, wie Leon Dreisaitl, wie allerdings auch die Deutschen in der NBA, zu denen wir heute noch gar nicht gekommen sind, wo es ja aber reichlich viele gibt. Und wir euch in den nächsten Wochen dort weiter auf dem Laufenden halten werden. Und ich würde sagen, dann machen wir für heute mal Schicht im Schacht. Ich glaube, ganz gut gesprochen und viel diskutiert. Und jetzt freuen wir uns einfach auf den heutigen Abend, auf den Super Bowl. Und nochmal, kannst du nochmal kurz wiedergeben, wann hören wir beide uns wieder?
Wir sind am Mittwoch wieder für euch da. Dann natürlich mit dem großen Resümee des Super Bowls, dem Spiel der Spiele in den USA. Wir sind gespannt, wir denken und wir hoffen, wir haben sehr viel Offensivspektakel zu berichten. Natürlich werden wir wieder den Blickpunkt auch auf die anderen Sportarten wie die NBA und die NHL richten. Wer sich jetzt fragt, verdammt, auf dem Cover ist doch auch noch das Logo der MLB dabei. Ja, auch die MLB wird in der nächsten Episode mit dabei sein. Da gab es ja einige Trades, über die man reden kann und eigentlich auch muss. Und wenn man wieder über Trades redet, dann ist die NFL natürlich auch momentan wieder ganz weit vorne, was das Redepotenzial angeht. Und für den Februar generell haben wir ein super Projekt geplant und zwar, es ist in den USA der Black History Month und wir wollen in jeder Sportart, in jeder Episode einen großen farbigen Athleten vorstellen, der das Spiel und die sozialen Strukturen in der Sportart verändert hat. Also darauf könnt ihr euch freuen. Das war's von uns. Wir freuen uns schon auf Mittwoch. Wir wünschen euch einen super coolen Super Bowl, auch trotz des Lockdowns, vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen. Genießt es, es wird cool. Bis zum nächsten Mal, euer Ferdi.
Ich kann mich nur den Worten anschließen, hast du wahnsinnig gut gesagt, mein Lieber. Und von daher, habt einen schönen Abend, genießt es und bis Mittwoch. Ciao, ciao.
Ciao.